Die Kernkraft des Wortes. Er sagte mir eines Tages, es ist, als ob er Ihnen eine Atombombe gezündet hat. Was ist los? Was für eine Atombombe, was meinen Sie? Sie gehen auch nie hinaus. Heute habe ich gehört, dass die Amerikaner eine Bombe auf eine japanische Stadt geworfen haben. Eine Bombe und die ganze Stadt soll vernichtet sein. Hunderttausende Tote, alles verschwunden. Ich war erfüllt von dieser Sensation, wollte ich Ihnen gleich erzählen. Sie aber waren nicht ansprechbar. Sie saßen da und schrieben, schrieben und nichts als schreiben. Sie sahen mich gar nicht an. Ich nahm mich zusammen. Ich war doch immer auch noch in dieser Welt. Ich entschuldigte mich bei jenem netten Herrn, auch einem bekannten Fußballer aus meiner Jugend im selben Club, in dem ich später spielte. Ja, mir war tatsächlich seit einigen Wochen, als ob etwas Gewaltiges in der Welt explodiert wäre. Eine neue Zeit bricht an, glaube ich. Wir dürfen nur nicht zu klein für sie sein. Wissenschaftliche Entdeckung? Sie werden noch berühmt in meiner Anwesenheit geschehen. Auch ich werde dadurch berühmt. Was ist es? Also auch ein Explosivum? Nein, ich kann es noch nicht sagen. Es hat mit dem Wort zu tun, mit den Worten der Bibel. Ach so, Sie sollten wirklich mal hinaus, sich einen frischen Kopf holen. Hören Sie auf mich. Man kann hier leicht verrückt werden. So viel Unrecht. Man hat so auf nach dem Krieg gehofft. Nein, ich bin sehr klar, zeige ich Ihnen bald, indem ich für Sie eine komplizierte mathematische Aufgabe löse. Er war Ingenieur und sprach gerne über Mathematik. Es half aber nichts, obwohl ich ihm eine neue Methode bei der Differentialrechnung gezeigt habe. Wohl aber sagte er jetzt, also, etwas wie Galilei oder Kepler, neue Wege der Wissenschaft, wer weiß, vielleicht wird Ihr Name einmal so genannt werden wie diese Namen, ein Super-Einstein. Nein, ganz anders, man könnte jetzt alles anders sehen. So war es. Wie sollte ich das alles je erklären? Nun, vieles wurde mir von nun an gleichgültig. Das heißt, ich lebte wohl sehr intensiv mit, aber es war jetzt alles relativiert. Mir war, als ob die Umgebrachten mit mir lebten, alle, und dass sie mich verstanden. Auf einmal schrieb ich für sie. Obwohl ich mich in meinen Heften an meine Frau und meine Kinder wandte, das Jüngste noch keine 3 Monate, das Älteste gerade 8 geworden. Sie waren durch meine Hefte mit mir verbunden. Sie waren die Welt, die mir schicksalsmäßig am nächsten war. Ich hatte keine anderen Menschen, denen ich diese Dinge erzählen konnte. Einmal, wenn ich wieder in der Welt wäre, würde ich anfangen, das zu erzählen. Es war alles so leicht, so nahe. Und so schrieb ich in diesen Jahren zum Beispiel das, was später zusammengefasst, stark komprimiert, 1963 unter dem Titel »The Bible als Schöpfung, die Bibel als Schöpfung« erschien. Es wurde meine schönste Zeit. Ich erzählte es den Umgekommenen. Ich meinte, sie könnten mich verstehen. Ich merkte schon bald, dass mehrere Leute mich gern hörten. Und ich sah auch, dass ihnen eine Art Wellenlänge fehlte. Gerade wenn ich von diesen Dingen sprach. Ich tat es behutsam, vorsichtig, erklärend. Aber wenn die Leute sonst auch intelligent waren, intellektuell gut entwickelt, sie mich sonst, wenn ich über Zeitpolitik sprach oder über Themen der Wissenschaft, gut verstanden, hier, auf dem Gebiet des Wortes, der Bibel, erschrak ich, wie wenig sie wirklich verstanden. Ich dachte dann oft, fehlt es ihnen an Liebe? Was ist dort kaputt? Was ist geschehen? Zu meinem Erschrecken vor allem fehlte es sogar dem Rabbiner, der mich besuchte, komplett an Verständnis. Auch mit dem Pfarrer kam ich nicht weiter. Dort stand natürlich mein Judesein im Weg. Einem wagte ich sogar zu sagen, als er mein Judesein als Hindernis sah, dass doch auch Jesus und die Apostel Juden waren. Das eben verstehen sie nicht. Die Juden sind doch jetzt der wandernde Jude, Ahasver. Sie dürfen den Herrn niemals Jude nennen. Das taten die Nazis doch auch. Der Herr steht über allen Rassen. Nun, dieser Pfarrer war natürlich durch die tausende einsitzender Nazis stark indoktriniert und infiziert. Aber auch später und bis heute habe ich das immer wieder gehört. Dann dachte ich mir, schade, dann also doch nicht. Ich wollte es euch doch gerade so erzählen, wie alle 70 Völker es hören können, auch Israel. Ihr aber scheint rechthaberisch zu sein. Ihr redet von Erlösung, weil ihr nicht ahnt, was Erlösung tatsächlich ist. So lebte ich meine glücklichste Zeit, und es schrieben sich weit über 7000 Seiten voller Notizen. Das war meine Jeschive, mein Lehrhaus. Ich saß und lernte Worte Gottes. Die wichtigsten Bücher hatte ich um mich herum. Alles war mir neu. Der Großvater war neu da, denn er hatte von alledem, das mir jetzt in Überfülle kam, nie etwas gesagt. Er hat es wohl auch nicht gewusst. Ich spürte, er war jetzt in mir. Er war ich und ich war er. Obwohl ich ganz bewusst meine einmalige Persönlichkeit erlebte und keine andere. Aber so waren meine Eltern ich. So wie sie durch meine Gene auch in mir waren. Und doch war ich auch biologisch durch die mir gegebene Mischung einmalig. Genau wie meine Seele einmalig ist und ihre Erlebnisse einmalig sind. Diese glückliche Zeit blieb mir, was auch sonst passierte. Es wurde das neue Fundament meines Lebens. Es blieb die Hauptsache, es blieb mein ewiges Leben. Und sehr, sehr viel geschah dort, geschieht immer noch und immer überraschend weiter. Zugleich zog es mich zusammen in meine mir immer klarer werdende Persönlichkeit. Man kann das alles in den Dutzenden von Büchern in holländischer und deutscher Sprache nachvollziehen, in den etwa 3000 Tonkassetten von fast 5000 Stunden Vorträgen, ebenfalls in holländischer und deutscher Sprache. Immer Neues. Ich kann nicht wiederholen, weil ich selber immer wieder neu bin. So glaube ich, dass viele in mir schreiben und sprechen. Nicht magisch, ich bin es. Aber in jedem Menschen ist doch die ganze Welt, in allen Zeiten und in allen Wirklichkeiten. Wenn auch für die Haft noch gerade 3,5 Jahren, nach 42 Monaten ein Ende kam, der Strom, der so explosiv im Juli und August 45 in mich hineinflutete, nahm kein Ende mehr. Solch ein Strom kann auch niemals enden. Er kommt von Ewigkeit und geht in Ewigkeit. Was hier verlautet, ist ein Aspekt der Ewigkeit. Ich erlebte viele Aspekte in jenen 3,5 Jahren. Kein Teil der Bibel blieb außerhalb. Ich suchte gerade die Zusammenhänge, denn nur so kam mir das Bild der Einheit. Die Einheit der Welt, des Wortes, die Einheit Gottes. Der Ewigkeit gegenüber wuchs meine Bescheidenheit. Immer peinlicher wurde es mir, wenn Leute dachten, ich sei so gelehrt, so fromm, so gütig. Es war der Strom aus der Ewigkeit. Ich scheine nur offenständig zu sein, diesen Strom nicht nur zuzulassen, sondern ich sehne mich nach ihm, ich dürste nach ihm. Der Strom ist mein Leben, er labt mich, er ist mein Glück. Gewiss kommt der Strom auch aus mir, aus meiner Anwesenheit im Ewigen. In mir ist kein Unterschied zwischen hier und dort. Ich bin hier und dort, meine Person verbindet hier und dort. Dies alles hatte, für mich unbemerkt, eine merkwürdige Wirkung auf mein Verhalten. Ich bemerkte wohl auf die Dauer eine Art Gleichgültigkeit für Geschehnisse, die auf andere geradezu sensationell wirkten. Immer wieder schien es bei mir, in mir zu sagen, und wenn schon, was macht das aus für die Ewigkeit? Ungefähr im Sinne von, was ist dir jeder Gewinn hier, wenn du an deiner Seele Schaden erleidest? Verglichen mit der Öffnung eines Tores zur Ewigkeit, die mir die ganze Bibel, die ganze Überlieferung und immer mehr manches aus der Praxis der Traditionen zeigte, war das alles fast nur nebensächlich. Sogar das beeindruckende Faktum der Atombomben auf Japan, das Ende des Krieges im Pazifik, die Konferenz von Potsdam, die neue Haltung der Alliierten gegenüber dem Kampfgenossen Russland, schluckte ich mit einem leichten Achselzucken. Ich dachte mir, was sagen die gemordeten Millionen dazu? Die verschwundenen Chassidim, was sagen die Toten der Bombenangriffe auf Deutschland dazu? Was sagt Hitler dazu? Was sagen die Millionen Gefallenen aus allen Ländern dazu? Und was würde diese Generation in 100 Jahren dazu sagen? Gewiss, jetzt hier herrscht Aufregung. Was aber ist die Verbindung zwischen dem Geschehenen hier im Zeitfluss und dem Sinn der ganzen Welt, der Schöpfung des Lebens? Was sagt Gott zu alledem? Ich verstand jetzt klar, dass die Worte der Bibel so ohne weiteres die äußerlichen Worte nichts sagen können. Sie würden mir eine Art Verführung des Hinderers, des Versuchers. Wenn der Mensch nichts anderes wäre als eine Maschine, dann könnte das Äußere der Welt vielleicht etwas aussagen. Wozu dann aber Inneres und Äußeres? Das wäre dann eine Störung, eine Fehlplanung der ganzen Schöpfung. Er ist aber da, dieser Unterschied. Ich sehe ihn schon bei mir, bei der Beurteilung meines ganzen Schicksals. Deshalb kam eine neue Gewöhnung. Ich las jetzt die Bibel und freute mich, bei jedem Wort hineinzuschauen, die Wunder zu erfahren in jedem Wort, Gott in seiner unermesslichen Vielfalt in jedem Wort zu erkennen. Das wurde mir zur Führung. Das Äußere war eine Verführung, eine der Schlingen des Hinderers, der Liebe, des Nichtgönners. Wie die Worte ein Äußeres und ein Inneres haben, so doch auch alles, was wir kennen. Denn das alles kleiden wir doch auch in Bilder, in Worte. Jeder Mensch hat beides. Ich suchte und fand immer mehr den Unterschied zwischen Leitung und Verleitung. Der Priester in mir, der Levi, der Leiter, der Führer auf dem Weg der Annäherung zu Gott, unterschied sich immer klarer vom Baal-Priester. Dieser führt gern in Richtung Äußeres. Das Wort Veräußerung wurde mir klar, der Verkauf, der damit zum Verrat am heiligsten wird. Jeder Gefangene war mir jetzt immer mehr ein Zeichen von Gottes Gefangenschaft. Ob er Nazi war, der seine gerechte Strafe erhielt, oder ein braver, frommer Bürger, der unschuldig saß, er war das Geheimnis der Gefangenschaft. Denn ich erlebte Schicksale, die im Moment äußerst traurig waren. Für Gott ist jeder Moment auch Ewigkeit. Wenn Ishmael, der Sohn der Hagar, in seinem Durst und in seiner Verlassenheit weint, heißt es doch auch, Gott sieht ihn in diesem Moment des Weinens und Gott erhört seine Stimme und schickt seinen Engel, seinen Boten. Gott sagt nicht, du tauge nichts, du böser Sohn Abrahams, du Räuber, jetzt weine nur, jetzt erhältst du deinen Lohn, deinen verdienten Lohn. Nichts davon. Ishmael ist dann 13 Jahre und Gott erhört ihn. Wenn er 50 Jahre alt ist, kehrt er zu Gott zurück, kehrt er zum Vater auch zurück. Dann nämlich wird Isaak Gott dargebracht und lebt, lebt weiter. Isaak ist dann nach der Überlieferung 37 Jahre, biblische Jahre, versteht sich. Wie alt er äußerlich war, interessiert mich nicht. Das Äußerliche ist doch das Terrain des Versuchers. In mir entstand dadurch eine Art, die auf viele Leute wie eine Zerstreutheit wirkt. Aber ich bin gar nicht zerstreut, ich bin sehr wach, ich nehme viel mehr wahr als mancher andere. Nur, es ist mir alles, gemessen an den Maßstäben Gottes, auf ganz andere Art wichtig. Ob es nun das Weltgeschehen angeht oder mein persönliches äußeres Schicksal. Leute wunderten sich, dass ich nichts mehr unternahm, um meiner Haft ein Ende zu setzen, dass ich nicht Lärm schlug, dass ich nicht auf den Skandal aufmerksam machte, der in meinem Fall im Gange war und immer mehr Konsequenzen zu erhalten schien. Ich nickte höflich, sagte, ich hätte mich doch schon darüber beklagt, man habe nun einmal nicht geantwortet, was sollte ich mehr tun? Als dann andere es taten, das katholische Jesuitenblatt und dann auch das jüdische Blatt auftrat, wie es sich gehört in sensationeller Aufmachung, lächelte ich schon ganz vergnügt und dachte mir nur, siehst du, es kommt schon, es musste schon so kommen. Es kommt wohl zur rechten Zeit, zu Gottes Zeit. Ich habe doch schon seit Juni 45 protestiert. Es war wohl nicht die Zeit. Inzwischen kam mir aber von Gott her ein Gespräch, wie ich es für unmöglich gehalten hätte. Schau, diese 7000 Seiten Notizen, schon 47 waren es. Damals zählte ich sie noch fast 100.000 Themen. Auf jeder Seite standen oft viele Themen. Nie wäre das gekommen, wenn ich nicht jetzt und hier das getan hätte. Nicht, dass ich Gefangenschaft gesucht hätte, niemals. Sie hat aber so sein sollen. Was keiner wissen kann, ist da. Gott hat mir großen Lohn gegeben. Wofür? Das weiß ich nicht. Ich habe doch nur getan, was in mir war, was ich tun konnte. Ich habe jedem das Beste gegönnt. Es ergab sich von selber. Nie habe ich das Gefühl gehabt, eine große Gebärde der Güte zu machen. Ich hätte mich sehr dafür geschämt. Ich tat, wie es war. Und Gott tut jetzt, wie er ist. Es hat überhaupt keine direkte, irgendwie kausale Beziehung. Ich wusste auch, da nun die Sensationspresse sich meines Falles annahm, dass äußerlich auch etwas geschehen musste. Es war mir für das arme Holland ja peinlich. Es galt doch so gern als Rechtsstaat, der immer im Grunde auch war und es immer noch ist. Den Holländern geschah aber etwas, das mit meinem merkwürdigen Schicksal zusammenhing. Was konnten Sie dafür, dass mir das alles so geschah? Die Sensation überquerte den Ozean. Auf einmal gab es amerikanische Zeitungen, die von einem holländischen Fall Dreyfus sprachen. Man stelle sich vor. Was hatte ich mit der Dreyfus-Affäre zu tun? Es klingt aber so schön, und die Holländer waren wahrhaftig keine Antisemiten, jedenfalls viel weniger als die Amerikaner oder Engländer, und ich kein Hauptmann Dreyfus, höchstens war ich ein General von Schumann. Auf einmal interessierte sich und protestierte der jüdische Weltkongress in meiner Affäre, telegrafierte der Königin, dem armen Ministerpräsidenten, der Name jüdischer Weltkongress tönt sehr wichtig, fast wie General von Schumann. Dass er rein nichts beinhaltet, nur als Organ für einen Gewichtigmacher dient, scheint keiner zu wissen. Mir sagte in jener Zeit, ich wusste noch nichts davon, der Kommandant des Untersuchungsgefängnisses auf einmal, jetzt geht die große Politik mit Ihnen los. Der jüdische Weltkongress hat protestiert. Jetzt rühren sich Ihre Juden für Sie. Nie von solch einem Kongress gehört, gewiss eine amerikanische Mache. Die kennen sich da nicht aus. Ich komme schon heraus, mit oder ohne Kongress. Das geht alles vorüber, das geht alles vorbei, sang ich auf meine Art. Nach jedem Dezember kommt wieder ein Mai. Der Kommandant verstand mich natürlich nicht. Er dachte wohl, mir hätte die lange Haft geschadet. Was war es auch alles? Weinrebkomitee, Oberrabbiner von Holland, Präsident des Komitees, Zeitungen, Aufregung. Es ging mich sehr wenig an. Ich schrieb, las, freute mich an ganz anderen Dingen. Das blieb so bis heute. Wenn andere manchmal aufgeregt erzählen, was alles um mich herum los ist, sage ich immer, lass das doch. Das geht alles vorbei, ihr werdet schon sehen. Und ich denke mir dann, wenn ihr nur wüsstet, welche Freude ich permanent erlebe, ich stehe auf einem Fundament der Ewigkeit. Das Wort öffnet sich mir fortwährend, sobald ich es unbewusst rufe, und ich bin nichts anderes als das. Das ist mein Leben. Ich bin also gar nicht der zerstreute Professor, wie manche denken. Ich bin nämlich sehr konzentriert auf das Wort, auf das ewige Wunder. Und dann kommt von dort her schon alles, was ich hier brauche. Dann wird mein Leben hier schon gelenkt. Manchmal denke ich an Isaaks Blindheit. Das heißt doch, nachdem er auf dem Stein Stia zur Opferung lag, habe er von dort in den Himmel gesehen. Und seither machte er für die Erde den Eindruck eines Blinden, denn er konnte jetzt nur noch mit den Maßstäben vom Himmel messen. Er sah nicht mehr die Aufregungen im Zeitlichen. Er nahm Esaus Abwege nicht so ernst, denn er sah, was Juden nicht gerne hören, den Esau von Ewigkeit her. Und dann beurteilt man Esau also ganz anders. Woher? Wozu ist Esau ein Jäger? Er hat doch auch eine Seele. Er war doch auch ein Kind. Nicht gleich so aggressiv gegen Esau sein. Isaak ist kein tapperter, geifender, wankender Greis. Er ist bei der Akeda biblisch 37 Jahre, beim Segen für Jakob und Esau 63 Jahre. Und er lebt 180 Jahre. Isaak ist der heilige Sohn, der gegen alle Natur kommende. Er ist der einzige der Väter, der Gottes Land niemals verlassen hat. Man ist vielleicht eher selber blind gegen Isaak. Er scheint für viele eine peinliche Anwesenheit zu sein. Und seine Akeda-Bindung, falsch übersetzt als Opferung, ist eine genauso peinliche Angelegenheit. Man weicht ihr lieber aus. Dies wäre eher eine berechtigte Frage, die Frage nach diesem Ausweichen. Und so bestimmten also meine Erlebnisse mit dem Wort in jenen Jahren mein Verhalten und das Geschehen mit mir und um mich herum in den kommenden Jahrzehnten. Davon möchte ich dann in einem weiteren Band meiner Erinnerungen erzählen. Das war das Buch von Friedrich Weinreb, Die Haft, Erinnerungen 1945 bis 1948.